SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer am Mikrofon und mit 9 Romanen aus den USA, Italien, Norwegen und Deutschland, die fast alle um das große Thema Familie kreisen. Dazu Musik von der erst 21 Jahre alten polnischen Jazzgitarristin Kinga Gwick. Dream heißt ihr Album, unter anderem mit einer Interpretation dieses Eric Clapton-Klassikers. Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Das meinte Tolstoi über seine Anna Karenina. Und immer noch geben unglückliche Familien viel Stoff für gute Romane ab. Der Italiener Domenico Stanone schildert in Auf immer verbunden einen Ehekrieg, der die ganze Familie erschüttert. Elternteile heißt der Roman der Norwegerin Monika Isakstyen, der mit sehr realistischem Blick von einem Sorgerechtsstreit erzählt. Die familiären Wurzeln beschäftigen die Hauptfigur in Verena Lückens neuem Buch Anderswo. Und um eine große Vater-Sohn-Liebe geht es in George Saunders Roman Lincoln im Bardo, in dem der amerikanische Präsident Abraham Lincoln den Tod seines 11-jährigen Sohnes betrauert. Tears in Heaven heißt das bekannte Stück von Eric Clapton, hier interpretiert von der Gitarristin Kinga Gwick. Der 60-jährige George Saunders gehört zu den Meistern der zeitgenössischen amerikanischen Short Story. Jetzt hat er seinen ersten Roman vorgelegt. Lincoln im Bardo hat im letzten Jahr den renommierten Man Booker Prize gewonnen und liegt nun bei Luchterhand auch in der deutschen Übersetzung vor. Und das ist ein Buch, wie man es nicht oft zu lesen bekommt. Ein Roman wirklich ums große Ganze, der auf eine höchst ungewöhnliche Art die Schönheit des Lebens feiert, indem er nämlich vom Tod erzählt. Dafür nimmt Saunders eine wahre Begebenheit zum Anlass. Mitten im amerikanischen Bürgerkrieg stirbt in einer Februarnacht des Jahres 1862 Willie, der 11-jährige Sohn des Präsidenten Abraham Lincoln, an Typhus. Gram gebeugt, auch das ist historisch verbürgt, kehrt Lincoln nach dem Begräbnis nachts allein zur Gruft zurück, um den Sarg zu öffnen und den geliebten Sohn noch einmal in den Armen zu halten. Und da setzt der geniale erzählerische Dreh von Saunders ein. Willie ist nämlich noch nicht ganz tot. Er hängt sozusagen in einem Durchgangsstadium fest, eine Art Schattenreich, das die Buddhisten Bardo nennen. Was Saunders daraus macht, das ist atemberaubend. Nach diesem Buch bin ich wirklich anders und mit einem neuen Blick nach draußen auf die Straße getreten. Das passiert sehr selten. Auch SWR-Literaturchef Frank Hertwig hat das Buch gelesen. Ich sage, was für ein großer, tiefer, komischer, trauriger, bewegender Roman. Was sagen Sie?
Ganz ehrlich, heute werden wir kein Gespräch führen, bei dem wir uns streiten müssen. Mir ging das so ähnlich. Es ist wirklich, glaube ich, das wichtigste Buch dieses Jahres und vielleicht auch der letzten Jahre. Es ist ein echtes Meisterwerk, es ist ein großes Buch und wir können ja einfach gemeinsam versuchen, es zu verstehen und zu erklären, warum es so groß ist.
Vielleicht fangen wir mal mit dem Titel an, Bardo, Lincoln im Bardo. Im Roman selber kommt das Wort Bardo gar nicht vor, aber eben im Titel, und da bedient sich Saunders bei der buddhistischen Lehre. beim tibetanischen Totenbuch. Was ist das für ein Reich, das Bardo?
Ja, interessanterweise muss man dieses tibetische Totenbuch, müsste man eigentlich als Bardo-Buch bezeichnen. Also das Wort Toten kommt da gar nicht im Titel vor, habe ich jetzt alles gelernt. Es ist ein Zwischenzustand zwischen Leben und der Wiedergeburt. Und dann gibt es im Buch noch weitere Einteilungen für diese Zeit. Und es gibt wohl auch die Möglichkeit, aus diesem zirkulären Prozess herauszukommen und den zu transzendieren. Im Christentum gibt es ja ähnliche Zwischenzustände. Man erinnert sich an den Limbus oder das Fegefeuer. Das sind nicht biblische Erfindungen des Mittelalters, weil man versucht hat, mit dieser Moralfrage fertig zu werden, dass kleine Sünden genauso schlimm seien wie große Sünden. Und dann hat man das versucht zu entwickeln. Aber das grundsätzlich Wichtige ist, das Bardo ist im Unterschied zum Limbus oder dem Fegefeuer. Im Fegefeuer oder im Limbus ist man durch die Gnade oder Ungnade Gottes. Und im Bardo gibt es eine Art freier Wille. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Dramaturgie des Romans. Also es herrscht dort in diesem Bardo, da ist niemand richtig glücklich. Jeder sehnt sich nach einem anderen Zustand, eine große Unruhe. Und man darf sich im Bardo auch nicht wirklich eingestehen, dass man schon tot ist, denn sonst müsste man den Bardo verlassen.
Und in diesem Zwischenreich tummeln sich nun bei Saunders fast unübersichtlich viele Geister. Das sind circa 160 Stimmen, die er da mischt. Eine Art Querschnitt ist das auch durch die amerikanische Bevölkerung Mitte des 19. Jahrhunderts. Und diese toten Seelen, die noch nicht wissen oder auch gar nicht akzeptieren wollen, dass sie tot sind und die auch zum Teil wieder ins Leben zurückdrängen, die bilden sozusagen den Erzählerchor des Romans. Also ein ganz ungewöhnlicher narrativer Zugriff ist das. Und man muss sich erstmal ein bisschen einlesen. Aber ich finde, wenn man die ersten ca. 50 Seiten, wenn man so reinkommt, dann funktioniert das schon ziemlich gut. Und es ist absolut brillant eigentlich, wie er das alles zusammenfügt. Wie ging es Ihnen mit dieser Form?
Sie haben das völlig richtig beschrieben. Also man kommt dann sehr schnell rein. Es gibt was Grundsätzliches, was Saunders, glaube ich, auszeichnet, auch schon in seinen Short Stories. Er kann mit wenigen Tönen und Klängen eine Figur beschreiben. Also die Figuren unterscheiden sich nach ihren Stimmen. Es ist wirklich ein Orchester, das man hören kann. Man hört, wenn man so will, die Bratsche, die Tuba etc. Alle sprechen irgendwie anders. Manche haben ganz harten, obszönen Slang. Andere haben wieder eine ganz, ganz taffe Sprache. Aber es gibt eben auch drei Hauptprotagonisten. Ich kann es ja vielleicht mal kurz vorstellen. Das eine ist Hans Vollmann. Er ist Drucker. Er hat eine jüngere Frau geheiratet. Sie, glaube ich, 18. Er ist 46, 47 und er hat gedacht, ich begehre sie lieber nicht. Sie ist einfach noch zu jung, er hatte Respekt vor ihrer Jugend. Und dann kommen sie sich trotzdem näher. Und irgendwie hat er dann die Idee, jetzt in der nächsten Nacht könnte man endlich den Geschlechtsverkehr vollziehen. Und dann fällt ihm ein Balken auf den Kopf und er stirbt. Und mit dieser Sehnsucht ist er natürlich noch im Bardo. Dann gibt es Roger Bevins, er ist homosexuell, er ist verliebt. Aber derjenige, der ihn den er begehrt, der stößt ihn zurück und dann begeht er Selbstmord und beim Selbstmord merkt er eigentlich, nein, ich wollte doch eigentlich im Leben sein und wollte wieder zurückkehren. Das ist auch seine Sehnsucht nach dem Leben. Und die dritte Hauptfigur ist der Reverend Everly Thomas und der hat ein besonderes Geheimnis. Er ist nämlich der Einzige, der den Bardo schon einmal überschritten hat ins Jenseits und vor dem jüngsten Gericht stand, vor der großen Waage und gemerkt hat, nein, es würde ihm an den Kragen gehen. Er bleibt also aus Angst im Bardo.
Diese drei sind eben die Hauptgeister, wenn man so will, und die kümmern sich in diesem Bardo ja auch um den kleinen Willie Lincoln. Die sind sehr besorgt um ihn, weil Kinder es da besonders schlecht haben in diesem Zwischenstadium. Die sollen eigentlich relativ zügig ins Jenseits kommen. Und das geht in diesem vielstimmigen Gewusel nie unter. Das ist eben diese Vater-Sohn-Geschichte, die das Herzstück des Romans bildet. Die väterliche Liebe und auch die tiefe Trauer Lincolns um seinen 11-jährigen Sohn Willie. Eine Geschichte, in der es ja vor allem um das Loslassen können geht und auch um Erlösung.
Es ist genau diese wohl historisch verbürgte Nacht vom 25. Februar 1862 bis in die Morgenstunden. Lincoln war dort wirklich in der Gruft und dann nimmt er seinen Sohn in den Arm und diese Geste rührt alle Mitbewohner des Bardo. Und sie wissen, dass Kindern wirklich dieses schreckliche Schicksal droht im Bardo, weil Kinder zu sehr wieder ins Leben zurück wollen. Es gibt da ein negatives, schreckliches Beispiel. Das ist Elise Trainer. Und die versteinern. Und darum wissen die drei Hauptprotagonisten, wir müssen irgendwie den Willi dazu bringen, dass er den Bardo verlässt. Und es könnte gehen, indem Willi in seinen Vater hineingleitet und seine Gedanken lesen kann. Und dann sollte Willi eigentlich hören, dass sein Vater sagt, er soll an einen hellen Ort kommen ohne Leid. Das ist ein Mantra, das im Buch immer wieder kommt. Und das versuchen sie herzustellen. Und dann haben sie ihn eigentlich schon in der Gruft und hoffen, dass das passiert. Aber dann geht Lincoln wieder. Und im nächsten Schritt versuchen dann die ganzen Geister, die ganzen Bardo-Geister, Lincoln wieder zurückzubringen. Es gelingt ihnen irgendwie. Man weiß nicht, gibt es Einfluss oder nicht. Aber dann kommt der Friedhofswärter. Das ist, der zerstört dann diese Möglichkeit. Lincoln geht weg, geht aber in die Kapelle. Und dann gibt's diese bösen Versteinerungsgeister, die dann die drei Protagonisten verfolgen, die wiederum Willi fast wie im American Football hin und her werfen. Es ist eine ungeheuer wilde, screwballhafte Verfolgungsjagd. Und so schaffen sie den Willi in die Kapelle. Und da kann dann Willi in seinen Vater eintreten.
Genau, da gibt es noch einen letzten innigen Moment zwischen den beiden. Wir wollen ja nicht zu viel verraten. Saunders verknüpft die persönliche Krise Lincolns, also die Trauer um diesen Sohn, mit der großen politischen Krise des Bürgerkriegs. Anhand dieses Geisterchors, der ist auch super übersetzt von Frank Heibert, also ganz genial, entwirft Saunders eben auch ein großes Panorama des Bürgerkriegs, die vielen Toten, die Grausamkeiten, die Praxis der Sklaverei. Das kommt alles auch im Bardo vor irgendwie. Und da bekommt das Buch auch eine große politische Dimension, finde ich.
Auf jeden Fall. Also es gibt Rassismus im Bardo. Es gibt ja diesen üblen Lieutenant, der da mit seiner Schutztruppe durch den Bardo streift und versucht, die schwarzen Toten irgendwie wegzutreiben, weil er genauso rassistisch im Bardo ist, wie er es früher im Leben war. Und wir erfahren natürlich von vielen, vielen Schicksalen. Es gibt eine junge Frau, die vielfach vergewaltigt wurde und die jetzt eine schwarze Frau, die jetzt im Bardo lebt und dort nicht mehr spricht. Aber es gibt auch die Kehrseite. Das ist auch eine politische Dimension, die der Roman hat. Beim Versuch, Lincoln zurückzubringen in die Gruft zu seinem Sohn, vereinigen sich die Geister und sie versuchen so Energien zu entwickeln. Und da gibt es so einen richtigen utopischen Augenblick, wo alle Geister in großer Gemeinschaft versuchen, Druck auf Lincoln auszuüben. Und das sind natürlich sehr, sehr schöne amerikanische Utopiegedanken, dass der große Zusammenhalt wiederhergestellt werden muss in einer gespaltenen Gesellschaft.
Das Buch besteht nicht nur aus den Stimmen der Geister, sondern Saunders streut auch immer wieder echte und erfundene Zitate von Zeitzeugen aus allen möglichen historischen Quellen ein. So wollte er, wie er im Interview sagte, die Geistergeschichte auch irgendwie erden. Er verbindet das alles so geschickt, dass da ein sehr mitreißender Erzählfluss zustande kommt, obwohl es die eine Erzählerstimme gar nicht gibt.
Nee, die gibt es nämlich auch in den Dokumenten nicht. Man ist sich nicht ganz sicher oft, ob die Dokumente nicht selber auch erfunden sind. Also er ist da wirklich ein guter, toller Handwerker, George Saunders. Er kann auch diese Dokumentenstimmen natürlich brillant nachahmen. Das ist seine große Stärke. Und so kann er die Umstände um diese ganze Willy-Situation erklären. Er kann natürlich auch, und es ist sehr wichtig, die Kritik an Lincoln einbringen. Wie konnte man denn einen großen Empfang geben an dem Tag, als der kleine Willi oben an Typhus erkrankt im Bett liegt? Und noch eine größere Dimension, wie kann man im Bürgerkrieg, wo viele, viele, viele tausende Menschen gestorben sind, sich einfach einem Empfang hingeben? Das sind so kritische Elemente. Dann gibt es ganz widersprüchliche Elemente, das ist auch sehr interessant.
Über den Mondschein zum Beispiel in
genau,
dieser einen Nacht.
Ja. Vollmond oder abnehmender Mond, dann das Äußere von Abe Lincoln wird dann auch verschiedentlich beschrieben. Es gibt dann die Einschätzungen über seinen Charakter. Aber es ist auch eine, ich nenne es mal, eine Schulung im kritischen Lesen. Und dadurch wird natürlich auch ein historischer Roman legitimiert, indem er gleichzeitig miterzählt, denkt drüber nach, was ist denn eigentlich die historische Wahrheit.
Man kann das ja vordergründig als ein Geisterroman lesen, zum Teil von wirklich grotesker Komik. Aber eigentlich ist es eine Geschichte, die eben von uns, von den Menschen handelt. Ein, wie ich finde, zutiefst humaner Roman, der den Blick aus dem Totenreich hinaus wieder auf das Leben richtet, auf die großen und kleinen Dinge, die das Leben ausmachen. Das kann ja schnell kitschig werden, aber Saunders gelingt es, den Kitsch völlig zu vermeiden. Und ich wollte mal kurz eine Stelle aus dem Roman einspielen.
und für mich gab es nichts mehr zu tun, als auch zu gehen. Obgleich die Dinge der Welt mich noch festhielten. Zum Beispiel eine Meute Kinder, die durch querwiehendes Dezembergestöber trotterte. Ein freundliches Feuer geben unter einer unfallschiefen Straßenlaterne. Im hohen Uhrturm eingefroren Vogelbesuch. Kaltes Wasser aus einem Zinnkrug. Abtrocknen des feuchten Hemdes im Nach-Juni-Regen. Perlen, Lumpen, Knöpfe, Teppichflausch, Bierschaum. Wenn jemand dir Gutes wünscht oder daran denkt, zu schreiben oder bemerkt, dass du dich unwohl fühlst. Ein blutiger Braten in Todesrot auf einer Servierplatte. Der Heckenkamm unter der Hand, während du verspätet zu einem Schulhaus mit Kreide- und Holzfeuergeruch fließt. Über dir Gänse, unter dir Klee und der eigene Atem bei Atemnot. Wie bei feuchten Augen ein Sternenfeld verschwimmt. Die wunde Stelle auf der Schulter, wenn ein schwerer Schlitten geschleppt werden muss. Der Name des Liebsten mit behandschuhtem Finger auf eine vereiste Fensterscheibe geschrieben. Einen Schuh zubinden, ein Paket verknoten, ein Mund auf deinem, eine Hand auf deiner, das Ende des Tages, der Anfang des Tages, das Gefühl, dass es immer einen nächsten Tag geben wird.
Ja, da hören wir Roger Bevins noch einmal, wie er über die Dinge des Lebens resoniert, bevor er sich dann endgültig ins Jenseits verabschiedet. Er entscheidet sich dann doch endgültig zu gehen. Mich hat das Buch auch sehr an Thornton Wilders fabelhaftes Stück »Unsere kleine Stadt« erinnert, wo es eben um die Schwierigkeit geht, wie es dort heißt, das Leben zu verstehen, während man lebt. Erst aus der Rückschau erkennt man die Schönheit und den Wert des Lebens. Das macht auch Saunders mit seinem Roman, finde ich, auf tief bewegende Weise klar.
Ja, darum ist er auch nie kitschig. Und gerade die Stelle, die jetzt vorgelesen wurde, ist ja das Vermächtnis von Roger Bevins in einem Augenblick, wo er sich entschieden hat, darauf zu verzichten. Mhm. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Es ist die Einsicht in die Vergänglichkeit und der Hymnus auf das Leben zugleich. Und das ist darum natürlich auch nicht durch Kitsch gefährdet. Mich hat das Buch auch nochmal ein berühmtes Totengespräch der Weltliteratur erinnert, nämlich an Dantes Göttliche Komödie. Mhm. Und zwar, weil dort natürlich auch unglaublich viele Schicksale versammelt sind. Es wird von Glück erzählt, aber es wird auch von unendlichem Leid erzählt. Und bei Dante ist es natürlich noch eingebettet, sage ich jetzt mal, in den Heilsplan Gottes. Und dann gibt es aber schon bei Dante eine Tendenz, die sich davon emanzipiert und die eigentlich die Frage stellt, es muss von unserem Leben Zeugnis abgelegt werden. Und das macht Literatur, große Literatur. Und ich glaube, George Saunders leistet hier genau das Gleiche.
Also ein wirklich großer Roman über das Leben, über die Liebe, Verlust, Trauer und Mitgefühl. Es kann einen da, muss man sagen, schon manchmal tränenreich wegspülen bei der Lektüre. Ich finde, gerade in diesen Zeiten der grassierenden Hate Speech setzt das Buch ein wichtiges Zeichen. Man wünscht ihm viele, viele Leser, oder?
Ich werde es die nächsten Monate und Jahre verschenken, wie verrückt.
Ich auch. Vielen Dank, Frank Hartwig.
Gerne.
Mit ihm sprach ich über George Saunders großartigen Roman Lincoln im Bardo, 445 Seiten, erschienen bei Lufthansa. Thank you. Domenico Stanone, geboren 1943, gehört zu den wichtigsten literarischen Stimmen Italiens. In letzter Zeit hat er allerdings nicht so sehr durch das, was er schrieb, auf sich aufmerksam gemacht, sondern durch Spekulationen im Literaturbetrieb. Steckt er hinter dem Pseudonym der geheimnisvollen Bestsellerautorin Elena Ferrante? Das wollte ein Wissenschaftlerteam im letzten Jahr herausgefunden haben. Davor kursierte schon die Behauptung, seine Ehefrau Anita Raja verberge sich hinter Elena Ferrante. Aber genug der Gerüchte auf immer verbunden, stammt jedenfalls von Domenico Stanone. Es ist sein 13. Roman und der beleuchtet mit viel Gespür fürs Abgründige Szenen einer Ehe. Eberhard Falke hat das Buch gelesen.
Wanda ist außer sich. Nach 12 Ehejahren hat ihr Mann sie mit den 2 Kindern sitzen lassen, um mit einer Studentin ein neues Leben zu beginnen. Und trotz aller Kaltherzigkeit, die dieser Aldo dabei gegenüber seiner Familie an den Tag legt, fühlt er sich völlig einig mit dem aufrührerischen Zeitgeist, der sich nach 1968 entfaltete.
Verheiratet zu sein und schon früh Familie zu haben, war nicht länger ein Zeichen für Selbst, sondern vielmehr für Rückständigkeit. Mit nicht einmal 30 fühlte ich mich alt und gehörte zu einer Welt, die in meinem politischen und kulturellen Umfeld als überholt galt. So kam es, dass ich schnell der Faszination jener Lebensentwürfe erlag, die mit traditionellen Bindungen kurzen Prozess machen wollten.
Die Ehe ist angelegt auf Beständigkeit. Doch der Mensch neigt zum Wankelmut und erfreut sich gerne an Abwechslung. Von diesem Widerspruch erzählt Domenico Stanone in seinem Roman Auf immer verbunden natürlich nicht als erster. Schließlich ist das ein altes Thema, doch mit unendlich vielen Variationen. Stanone blickt zurück auf die 70er Jahre, als sexuelle Befreiung, Emanzipation und Grenzüberschreitung auf dem Programm standen und er selbst im gleichen Alter war wie sein Romanheld. Die Schmerzen und Kosten, die durch Aldos erotische Selbstverwirklichung entstehen, gehen allerdings fast gänzlich zulasten seiner Frau und der beiden Kinder. Das dokumentiert eine Reihe von Briefen, mit denen Wanda unmittelbar nach der Trennung in zunehmend verzweifeltem Ton an Verantwortung und Mitgefühl ihres entlaufenen Ehemannes appelliert, ohne dass sich dieser auch nur zu einer Antwort herablassen würde. Diese Briefe sind im ersten Teil des Romans gleichsam zu einer großen Philippika montiert, die von der Mahnung und Bitte über Klage und Anklage bis zur zornigen Absage alle Tonlagen der verletzten Ehefrau durchdekliniert. Trotzdem ist es keineswegs so, dass der Roman die Geschichte dieses Ehezerwürfnisses paritätisch aus den verschiedenen Perspektiven der Beteiligten darstellt. Stattdessen erhält die männliche Sichtweise den wesentlich größeren Raum. Denn im viel umfangreicheren Teil 2 kommt Aldo zu Wort und noch dazu viele Jahre später als älterer Herr von 74 Jahren, der zurückblickt auf sein Leben und auf das, was aus seiner Ehe geworden ist. Denn die Trennung von Wanda war nicht endgültig. Als sich nach 4 Jahren des Zusammenlebens mit seiner Geliebten allmählich zeigte, dass diese ihn beruflich und persönlich allmählich in den Schatten stellte, suchte er wieder bei seiner Familie Unterschlupf. Und von da an hatte auch er einen Preis zu zahlen. Zwar nahm seine Frau ihn wieder auf, aber sie verschaffte sich ihre Revanche.
Wanda litt nach wie vor und ihr Leid äußerte sich in Unnachgiebigkeit. Sie litt und regte sich auf. Sie litt und wurde bösartig. Sie litt und schlug einen verächtlichen Ton an. Sie litt und blieb eisern. Mit jedem Tag unseres neuen Lebens wollte sie im Grunde nur eines beweisen. Ich bin nicht mehr so angepasst wie früher. Wenn du nicht machst, was ich will, dann geh.
Aldo begann sich vor seiner Frau zu fürchten. Er ließ sie machen, zog sich ins Unverfängliche zurück, wurde konfliktscheu und sah sich schließlich als Schattenmann der Familie. In der Folge begannen die Kinder unter diesem Ungleichgewicht zu leiden. Der zurückgekehrte Vater ließ sie durch seinen Rückzug ein zweites Mal im Stich, was für ihre Persönlichkeitsentwicklung zur schweren Bürde wurde. In dieser Wendung steckt der heiße Kern von Stanones Roman. Sie ist es, was an dieser unglücklichen Ehegeschichte das Besondere ausmacht. Die Wiedervereinigung des Paares basiert auf einem Gleichgewicht des Schreckens, der erst von ihm und später von ihr ausgeht. Und von diesem Punkt aus betrachtet, zeigt sich dann auch, mit wie viel Kunst, Formwillen und Überraschungsreichtum Starnone seinen Eheroman erzählt. Auf einmal erhält die Tatsache, dass das alte Ehepaar nach einem kurzen Badeurlaub seine Wohnung verwüstet vorfindet, ohne dass sich Hinweise für einen Raubzug fänden, eine tiefere Bedeutung. Plötzlich erweist sich der Name des Katers, den Sohn und Tochter während der Abwesenheit der Eltern versorgt haben, als Menetekel, weil er mit dem lateinischen Wort für Unheil übereinstimmt. Unversehens werden die drei Teile des Romans als Triptychon erkennbar, dessen zentrale mittlere Tafel den verhängnisvollen Dauerkonflikt ins Bild fasst, in den die Familie durch den Treuebruch des Vaters und die Vergeltung der Mutter geraten ist. Und während im ersten Teil des Romans das Unglück der Ehefrau ausgemalt wird, haben im dritten Teil die inzwischen erwachsenen Kinder mit ihren Blessuren und Vergeltungsbedürfnissen ihren Auftritt. Auch bei ihnen setzt sich die Konfliktbewältigung durch Zerstörung auf unselige Weise fort.
Vielleicht bin ich ungerecht gewesen, was Sandro anbelangt. Er ist der Ältere von uns beiden, er hat mehr Erinnerungen. Die Probleme unserer Eltern hat er zuerst abgekriegt und dann erst ich. Vielleicht tatsächlich in abgeschwächter Form, weil er mich unbedingt beschützen wollte. Komm schon, sage ich, es reicht. Amüsieren wir uns ein wenig, schaffen wir Klarheit.
Domenico Starnone hat mit Auf immer verbunden einen ebenso lebensnahen wie kunstreich durchdachten Roman geschrieben. Er analysiert darin hellsichtig, was Menschen sich antun können, wenn sie Ehe und Familie zur Beziehungsfalle werden lassen. Das ist als fesselnde Lektüre genauso überzeugend wie als Warnung.
Auf immer verbunden heißt der Roman von Domenico Starnone, aus dem Italienischen übersetzt von Christiane Burkhardt. 172 Seiten, erschienen bei der Deutschen Verlagsanstalt. Eberhard Falke hat ihn vorgestellt. Auch in Norwegen ist nicht alles Hygge, wie es das neue skandinavische Modewort suggerieren will, das für eine besondere nach Kiefernholz und Kerzen duftende Gemütlichkeit der Nordländer steht. Ziemlich ungemütlich geht es nämlich in Monika Isakstyrns Roman Elternteile zu. Darin erzählt die Autorin so offen und realistisch von Trennung und Sorgerechtsstreit, dass das Buch inzwischen sogar von der staatlichen Familienberatung in Norwegen empfohlen wird, um scheidungswilligen Eltern zu illustrieren, was da alles auf sie zukommt. Die Kritik von Katharina Borchardt.
Wenn Eltern sich trennen, werden aus ihnen Elternteile. Zwei Teile, die einst gemeinsam ein Kind in die Welt gesetzt haben und sich nun einigen müssen, wie sie das Leben dieses Kindes zwischen zwei Haushalten organisieren. Elternteile heißt der neue Roman der norwegischen Autorin Monika Isakstyrn, deshalb auch ganz knapp. Darin trennt sich Karen von ihrem Mann. Aus eins macht wieder zwei. Doch glücklicher ist Karen nun nicht. Im Gegenteil. Sie hat schreckliche Angst.
Regenwürmer, die durchtrennt werden, kriechen weiter. Aus dem Grund könnte man versucht sein, zu glauben, beide Teile würden überleben. In Wirklichkeit verhält es sich aber so. Ein halber Wurm kriecht nur so lange weiter, wie er Nahrung in sich trägt. Die Initialzündung für diesen Roman war das Bild vom Regenwurm, der in zwei Teile zerteilt wird. Dieser Abschnitt war auch der erste Textabschnitt des Romans, der von hier aus wuchs.
Erklärt Monika Isakstyrn. Die in Norwegen für Lyrik, Romane und Theaterstücke bekannte Autorin ist 41 Jahre alt. Ihr Roman ist nicht autobiografisch, betont sie. Aber
I could not have
Aber ich hätte diesen Roman nicht schreiben können, hätte ich so eine Erfahrung selbst nicht gemacht. Mein 7-jähriger Sohn wohnt wochenweise mal bei mir und mal bei seinem Vater.
Im Roman ist das Kind ein Mädchen. Anna ist 3 Jahre alt, als ihre Mutter Karen es in der Ehe nicht mehr aushält. Warum eigentlich nicht? Das wird leider nicht ganz klar. Karen scheint getrieben. Anfangs stürzt sie sich mit Feuereifer in die Beziehung. Sie backt und strickt. Sie renoviert das Haus und pflanzt Obstbäume im Garten. Alles soll schön sein. Der Alltag soll durch Selbstgemachtes aufgewertet werden. Doch mit den Jahren schleichen sich Unzufriedenheiten ein. Offenbar engagiert sich ihr Mann im Haushalt weniger, als sie es sich wünscht. Immer häufiger rastet sie aus und schon auf Seite 27 packt sie ihre Sachen. Kurz darauf sitzt das Paar bei der Familienberatung, wo in Psychovokabeln gesprochen wird.
Neugestaltung, sagten die Fachleute. Bindungsproblematik und alternative Lebensformen. Sie sprachen von getrennten Wohnungen, die optimale Entfaltungsmöglichkeiten böten, ein polarisiertes Aufwachsen verhinderten und Beziehungserfahrungen stärkten. Sie wollten sich vergewissern, dass wir die Zweifelsphase, die Vorbereitungsphase, die Erkenntnisphase und die Entschlussphase durchgemacht hatten. Ich nickte. Er schüttelte den Kopf und sagte, Karen hat die ersten 3 Phasen übersprungen und ist durch die 4. galoppiert, ohne sich auch nur einmal umzudrehen.
Er, das ist Karens namenloser Mann. Er tritt in diesem Roman nur selten auf. Karen hat ihn nach kurzseitiger Liebe schnell und effektiv aus ihrem Leben verdrängt. Wenn ihr Ex-Mann doch einmal etwas sagen darf, klingen seine Worte eigentlich recht freundlich und vernünftig. Dafür aber hat Karen kein Gespür. Sie scheint völlig außer sich. Einsamkeit, Versagensangst und Schuldgefühle treiben die junge Mutter durch diese 200-Seiten-Geschichte, die sie in rastlosen Kürzestkapiteln erzählt. Immer wieder grübelt sie, ob sie in der Kindererziehung alles richtig gemacht hat. Richtiger zumindest als Annas Vater.
Ich weiß. Es ist kein Wettkampf. Aber ich will ihn gewinnen.
Karen ist fürchterlich verkrampft. Mit ihr hat Monika Isaksdörn eine wirklich radikale Hauptfigur geschaffen. Anstrengend bis zum Schluss. Sehr beeindruckend. Isaksdörn zeichnet sie als eine Getriebene. Getrieben von ihrer eigenen Familiengeschichte, denn auch ihre Eltern haben sich einst getrennt. Immer wieder scheint durch, dass Karen im Grunde die Geschichte ihrer Mutter wiederholt. Diese Mutter tritt im Roman häufig auf. Sie ist zwanghaft harmoniebedürftig und legt besonders viel Wert auf ein einträchtiges Weihnachtsfest. So setzt der Roman ein mit einem Weihnachtsmobile für die neugeborene Anna und er endet mit dem ersten Weihnachtsfest ohne Anna. Denn die ist über die Feiertage bei ihrem Vater. Oma und Mutter sind verwaist. Elternteile ist ein Scheidungsroman. Und ein Sorgerechtsroman, denn etliche Kurzkapitel befassen sich damit, wie ein Kind rechtlich korrekt aufgeteilt wird. Und auch ein Roman über die Einsamkeit der Mutter, die Scheidung selbst wollte. Isaksdörns episodisches Erzählen passt zu Karens fragmentiertem Gefühlsleben und ist auch eine stilistische Vorliebe der Autorin.
Als ich mit Elternteile anfing, erwies sich diese Art des Erzählens als die beste. Ich habe Erinnerungen, Gedanken und Szenen aufgelesen und sie um ein Thema herum gruppiert. Ich habe keinen großen Erzählbogen entworfen, denn ich hasse es, Geschichten zu erzählen. Sowas wie eine Person kommt in ein Zimmer oder geht raus oder erklärt, wie sie ein Kleid angezogen hat. Sowas interessiert mich nicht. Und ich will sowas auch nicht beschreiben. Ich wollte etwas erzählen, das sich wahr anfühlt und das auch erfrischend wirkt.
Erfrischend ist der Roman Elternteile in der Tat, wenn auch nicht auf eine leichte, prickelnde Art, sondern aufgrund seiner gnadenlosen Ehrlichkeit. Wer in die emotionalen Abgründe einer geschiedenen Mutter blicken will, der lese Monika Isaksdörns Roman. Ungeschönt und detailliert erzählt sie von Karens Einsamkeit, von ihren Obsessionen, ihren Gedankenschleifen und ihrer ständigen Wut gegen sich selbst. Erlösung gönnt sie ihr nicht. Schon jetzt stellt Karen sich vor, wie wütend ihr Scheidungskind später auf sie sein wird, auf sie, die unzulängliche Ehefrau und Mutter. Wo in jedem durchschnittlichen Schmöker bald schon ein neuer Lover vorbeikäme, bleibt Karen allein. Sehr realistisch und daher sehr gut.
Katharina Borchert über Elternteile von Monika Isakstøen, aus dem Norwegischen übersetzt von Ina Kronenberger. 224 Seiten, erschienen im Eichborn Verlag. Verena Lügen ist seit vielen Jahren Kulturredakteurin und Kritikerin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Vor 3 Jahren veröffentlichte sie mit Alles zählt ihren ersten vielgelobten Roman. Im Mittelpunkt steht eine Frau, bei der Krebs diagnostiziert wird. Einiges ist da autobiografisch inspiriert, auch der Bezug zu New York, wo Lügen mehrere Jahre als Kulturkorrespondentin tätig war. Alles zählt ist auch ein Buch über Mutter-Tochter-Beziehungen. In ihrem neuen Roman Anderswo, ebenfalls mit New York-Bezug, geht es nun um die Beziehung zum Vater oder eher um die Nicht-Beziehung einer unkonventionellen Tochter zu ihrem Vater, der ihr lebenslang fremd, fast abwesend vorgekommen ist. Pascal Fischer hat Verena Lügen getroffen und stellt das Buch vor.
In Alles zählt war die Protagonistin namenlos. Hier heißt sie zumindest B. Kein Zufall, denn beide Male wollte Verena Lügen bewusst vage eine Frau schildern, die eben nicht durch andere festgelegt wird, erzählt die Autorin.
Eine Frau, die jetzt nicht definiert ist als allein und kinderlos und bla, obwohl sie das alles auch ist, sondern die einfach eine eigenständige Figur ist, die sehr wach in der Welt steht und da einfach eine starke, komplexe Figur wird, ohne dass so viele andere drumherum sind, ohne dass sie definiert wird sozusagen durch den Zusammenhang, in dem sie steht.
Bei B wirkt das ambivalent. Sie ist in der Gegenwart als Reisejournalistin überall und nirgends zu Hause. Sie hat früher Geld in Piepshows verdient, sich aber nie sexy gefühlt. Sie hat sich in den Jazz-Trompeter Claudio verliebt, ist ihm in die USA gefolgt, aber der Lebensentwurf als Paar ist versandet. Sie hat ein Apartment in der postmoderne Hauptstadt New York, wird aber nie ganz dorthin ziehen. Wer Verena Lügens Biografie kennt, weiß, dass sie im Buch mit Gewinn aus ihrem Leben geschöpft hat. Mehr aber auch nicht.
Ja, ich habe auch eine Tanzausbildung. Habe ich in der Piepshow getanzt? Ja, das ist natürlich die Frage. Ich würde sagen, da ist ganz vieles, das weit weg ist von meinem Leben. Und ich bin ja nun auch gar nicht Reisejournalistin, oder?
Handlungen, Bewusstseinsströme, Zeitebenen verflechten sich hier assoziativ und fragmentarisch. Die exakten Eckdaten erschließen sich oft erst nach und nach. Verena Lügen begreift ihre Figur selbst als autonom. Beim Lesen drängt sich allerdings auch manchmal der Eindruck auf, die Figur fliehe dann doch. Vor zu viel Nähe mit möglichen Partnern wie Claudio und vor allem vor der Auseinandersetzung mit der Familiengeschichte. Sie bildet den Kern des Buches, der sich schon früh ankündigt. Zu ihrem Vater hatte B eine Nichtbeziehung. Aufgerüttelt durch eine Beerdigung im Bekanntenkreis, beginnt B erst lange Jahre nach dem Tod ihres Vaters zu fragen, wer das eigentlich war. Dieser Friedrich, elegant gekleideter Karrierist in einem westdeutschen Chemiekonzern, einer zunächst spießigen Nachkriegszeit, unterwegs im flaschengrünen Opel Kapitän, ja, daran erinnert sich B. Aber wer war er für sie?
Das gehört jetzt auch wieder dazu, dass der Vater sie ja eigentlich mit nichts ausgestattet hat. Wo man sagt, davon kann sie zehren oder so. Nee, im Gegenteil. Er sagt irgendwie, bist dick. Also gibt ihr irgendwie eigentlich schlechte Sachen mit, wenn überhaupt. Beziehungsweise er gibt ihr diese große Leere mit. Ich glaube, der abwesende Vater ist eine Figur, die für Frauen meiner Generation ganz präsent ist. Höre ich immer wieder. und übrigens auch für Jüngere. Der Mann, wie es mal heißt, ist ein typischer Mann der 60er, Väter, die aus dem Krieg zurückgekommen sind und nie ein Wort darüber verlieren, die aber sich nicht zur Verfügung stellen, weder als Gesprächspartner noch als Kuschelvater oder als eine körperliche Anwesenheit, auf die zu zählen wäre.
Anderswo ist quasi umgestülpte Väterliteratur. Friedrich war kein Nazi, anders als seine Brüder, die damit gegen den Vater, einen protestantischen Pfarrer, opponierten. Friedrichs, wenn man so will, Schuld liegt nicht im Krieg, sondern in seiner Beziehungslosigkeit zu seiner Tochter. Parallel zu den Umkreisungen von B.s Leben schildert die Erzählerin anekdotisch die biografischen Eckpfeiler von Friedrich. Seine Jugendliebe, sein Kriegseinsatz als Fotograf, eine Verwundung, sein Berufsleben. Und wenn der Leser glaubt, jetzt erde sich die Tochter durch Ahnenforschung, dann notiert B. nur lakonisch, könnte es so gewesen sein?
Meine Figur in diesem Buch entscheidet sich halt, er kann nicht so schemenhaft bleiben. Und da ich nichts weiß, habe ich ja alle Freiheit, es zu erfinden. Und wenn ich es erfinde, kann er mir nicht mehr reinreden, weil er schon so lange tot ist, er kann nicht protestieren. Ich kann aber durch die Erfindung unter Umständen, also sagt diese Figur, bestimmte schmerzhafte Erinnerungen auch umdeuten, weil wenn er wirklich ein Mensch aus Fleisch und Blut irgendwann mal gewesen ist, dann sind vielleicht auch diese schmerzhaften Erinnerungen auch ein Missverständnis. Und das ist eigentlich ihr Trick. Ich erschaffe mir eine Vaterfigur, mit der ich leben kann.
Nicht nur das. Eine sinnvolle Beziehung als Tochter kann B. erschaffen, indem sie ihrem toten Vater einen Lebenswunsch erfüllt. Herauszufinden, wohin Friedrichs Bruder Karl, also B.s Onkel, nach dem Krieg verschwunden ist. Die Reise wird B. bis nach Südafrika führen und diese Passagen verleihen dem Buch zum Ende hin plötzlich mehr Richtung. Sinnlich beschreibt Verena Lüken hier die Fremde, zum Beispiel von Hermanus, einer Küstenstadt südöstlich von Kapstadt. Ein ganzer Ort, wie entstanden, nur um zum sprechendsten Symbol für den Roman zu werden. Ein Realität gewordenes Fragment voller loser Verweise.
Dieses merkwürdige Städtchen, das so einen Eindruck macht von so einem Märklin-Dorf in der Mitte von einer Eisenbahn, wobei es in Hermanus gar keine Eisenbahn gibt. Es gibt nur einen Bahnhof. Die haben den Bahnhof gebaut, aber nie die Gleise, die dazu führen. Und es gibt eine Buchhandlung tatsächlich in diesem Ort und im Fenster lagen Stapel, bestimmt 100 Bücher, 50 Shades of Grey. Und dann guckt man sich um und es sind sowieso kaum Leute da. In den Restaurants bedienen sehr schlecht gelaunte Schwarze, sehr schlecht gelaunte alte, weiße Leute. Und man denkt, wer von denen liest denn das? Ja?
B. zumindest ist eine erfahrungsgesättigte Figur mit reichem Buch- und Filmwissen. Sie verbeugt sich vor Joan Didion, die sich in ihren Blue Nights gerade weigert, vergangenes Leid wegzuwischen, indem sie ihm einen Sinn überstülpt. Ähnlich praktiziert es B.
Es gibt nicht irgendeine Art von glaubwürdigem Ende und großer Versöhnung oder so. Das findet ja eigentlich nicht statt. Sondern sie bricht ja auch immer wieder an bestimmten Stellen ab. Sie findet Fotos, dem geht sie dann aber nicht nach, sondern verbrennt die dann. Also sie setzt schon sehr klare Stoppschilder, auch im Erzählen, dass sie nicht versucht, da irgendwie so eine runde Geschichte draus zu machen, sondern sie unterbricht das ja auch immer wieder.
Es gibt auch panische Passagen und Albträume, aber insgesamt überwiegt ein ruhiger, nach innen gekehrter, fragender Ton. Weniger durch die Geschichte als durch die Stimme und die Stimmung wirkt dieses Buch. Es lässt am Ende offen, was es zeigen möchte. Ob B. noch mitten in der Kreation eines Rollenbildes ist oder ob allgemeiner jeder Mensch seine Identität immer nur vorläufig schaffen kann. So gesehen ein leiser Feminismus, der auch bei männlichen Lesern nachhallt.
Pascal Fischer über Anderswo von Verena Lüken. 240 Seiten erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Gunnar Kaiser, geboren 1976, betreibt nicht nur den Blog Philosophisch Leben, sondern hat sich auch mit seinem YouTube-Kanal Kaiser TV einen Namen gemacht. Da inszeniert er sich geschickt und mit durchaus provokanten Thesen als Querdenker, der sich von den Regeln der politischen Korrektheit nicht beschränken lässt. Für das Manuskript seines Debütromans Unter der Haut war Kaiser im letzten Jahr für den von Literaturbloggern vergebenen Blockbusterpreis nominiert. Jetzt ist das über 500 Seiten starke Buch im Berlin Verlag erschienen. Christoph Schröder hat Unter der Haut gelesen.
Im Sommer 1969 streift der 20-jährige Literaturstudent Jonathan Rosen durch die Straßen der Stadt New York. Er, der sich an seinem letzten Geburtstag geschworen hat, künftig ein wildes Leben zu führen, ist auf der Suche nach erotischen Abenteuern. An einem Morgen entdeckt Jonathan das, was er für sich das definitive Mädchen nennt. Eine rotgelockte Schönheit, die Jonathan bis in ein Café verfolgt, wo sie sich an einen Tisch setzt und ein Buch aufschlägt. Und während Jonathan noch überlegt, wie er die junge Frau ansprechen soll, kommt ihm ein anderer Mann in die Quere.
Er musste sie angesprochen haben, denn sie sah zu ihm empor, lächelte und schlug das Buch zu. Ich vermutete, dass er irgendwo in einer dunklen Ecke gesessen hatte, außerhalb meines Blickfelds. Die Schnelligkeit, mit der dieser Mann, ein hochgewachsener Jude Ende 40 im weißen Hemd mit steifem Kragen, so etwas wie Vertrautheit zwischen ihnen aufgebaut hatte, verblüffte mich. Denn sie lächelte erneut, sagte etwas und ließ mit einem Blinzeln zu, dass er ihr gegenüber Platz nahm.
Ganz davon abgesehen, dass man gerne wüsste, woran Jonathan in seinem vermeintlichen Konkurrenten umgehend den Juden erkennt, ist dies eine schicksalhafte Begegnung. Der Mann heißt, wie sich herausstellen wird, Josef Eisenstein. Er ist die eigentliche Hauptfigur von Gunnar Kaisers Roman. Ein undurchdringlicher, geheimnisvoller Charakter, der in einer mit Büchern vollgestopften Wohnung lebt. Dort bringt Eisenstein auch Jonathan und das rothaarige Mädchen zusammen und leitet die beiden dazu an, vor seinen Augen miteinander zu schlafen. Bald darauf wird Gretchen, so nennt das Mädchen sich, von der Bildfläche verschwinden, was nicht allzu schlimm ist, denn es werden viele andere kommen und gehen. Unter der Haut ist wechselweise aus Jonathans Ich-Perspektive und in der dritten Person erzählt. Die autoriale Perspektive rekonstruiert in einem merkwürdig geschwollenen, pathetisch angehauchten und mit literarischen Anspielungen gespickten Tonfall das Leben des Josef Eisenstein. Geboren 1919 in Weimar, aufgewachsen in Berlin, unter dem Namen Josef Schwarzkopf bei einer entfernten Verwandten und deren Mann, was ihm später den Arier-Nachweis sichern wird. Dass mit Josef Eisenstein etwas nicht stimmt, dass er anders ist als alle anderen, stellt seine Mutter, eine Schauspielerin, die sich wenig später aus dem Staub macht, schon unmittelbar nach der Geburt fest.
Als es schließlich soweit war, freute sich Fanny Eisenstein über den Anblick ihres ersten und, wie sich herausstellen sollte, einzigen Sohnes. Über den Anblick, sagen wir, denn nachdem sie den kleinen Körper befühlt und festgestellt hatte, dass er kalt war, kalt wie der einer Totgeburt, und dass von der Nähe zu ihm keine Erwärmung erwartet werden konnte, war ein kurzer Blick alles, was die von der Anstrengung der Geburt ermattete, ihrem Sohn an diesem Tag schenken konnte.
Gunnar Kaiser bläst seinen sinistren Helden zu einer diabolischen Figur auf und scheut dabei auch nicht die Kolportage. So wie Jean-Baptiste Grenouille in Patrick Süskinds Bestseller »Das Parfüm« ist auch Eisenstein ein Besessener, ein Monster, vor dem die Mitschüler früh Angst haben, weil jeder, der ihm zu nahe kommt, von Unheil bedroht ist. Ein kalter Forscher, der Fledermäuse seziert, vor allem aber ein den Büchern verfallener, obsessiver Leser. Dass diese Obsession in das Verbrechen kippen wird, ist von Beginn an klar. Doch gerade wenn es um die sakrale Aufladung von Büchern geht, gerät Kaiser arg ins Raunen. Ein Buch zu beenden, so heißt es einmal, das sei wie ein Kind in einen Hinterhof zu locken und dort zu erschießen. Warum das so sein soll, erfahren wir allerdings nicht. Eine Vielzahl von Schauer- und Trash-Elementen werden in Unter der Haut zusammengerührt. Und das auch noch streckenweise vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus. Eisenstein absolviert in Berlin eine Lehre als Buchbinder und findet in seinem Lehrherrn einen Gleichgesinnten.
Doch die Worte seines Meisters im Ohr, dass es Bücher, die alles umfassen, die alles erhöhen, die alles verzeihen, durchaus gebe, arbeitete er weiter. Und je mehr er lernte, erfuhr, schuf, desto größer wurde seine Gewissheit. Handgriff für Handgriff, Seite für Seite stand ihm klarer vor Augen, dass sein einziger Zweck in diesem Leben sein mochte, eine Formel zu finden, mit deren Hilfe es gelänge, ein solches Buch selber in die Welt zu setzen.
Im New York des Jahres 1969 geht ein Serienmörder um. Ein Mann, der jungen Frauen die Haut abzieht und sie anschließend in den Fluss wirft. Dabei handelt es sich ausschließlich um Töchter von nichtjüdischen Einwanderern aus Deutschland. Kaiser lässt keinen Knalleffekt und auch keine Geschmacklosigkeit aus. Ohne zu viel zu verraten, wer den Film Das Schweigen der Lämmer gesehen hat, kann aus den Stichworten Buchbinderei und Menschenhaut seine eigenen Schlüsse ziehen. Eisenstein verschwindet einige Monate, nachdem Jonathan ihn kennengelernt hat, spurlos. Im Schlussteil seines Romans schürzt Gunnar Kaiser dann auf recht billige Weise alle Knoten. Es ist das Jahr 1990. Jonathan Rosen lebt mittlerweile in Israel in einem Kibbutz. Dort bekommt er eines Tages Besuch von einer Amerikanerin, die sich als FBI-Agentin entpuppt. Und nun erfahren wir, wer jenen Lebensbericht des Josef Eisenstein, den wir zuvor gelesen haben, verfasst hat. Er selbst. Doch ist es seine Autobiografie oder ein Roman? Darüber streiten sich Jonathan und Sally, die Agentin.
Was Eisenstein schreibt, ist ein einziger Schwindel. Nichts als Schmonzes. Bei einem Mörder kann man immer auf einen extravaganten Stil zählen, sagt sie. Aber das macht es nicht weniger wahr. Wir sitzen am Abend auf der Veranda, ohne das Licht anzumachen, blicken in den Sternenhimmel über Haifa und brechen unser Schweigen. Es ist ein Roman, mehr nicht. Ich kannte Eisenstein gut genug, um zu verstehen, dass das genau seine Masche war. Sachen erfinden, die wahr klingen.
Kaiser eröffnet am Ende von Unter der Haut noch einmal ein ganz neues Spiel und stellt die Frage nach der Wahrheit in der Fiktion und umgekehrt. Es geht um Manipulation, Täuschung und Selbsttäuschung. Selbstverständlich exkulpiert sich ein Autor damit auch selbst. Die zum Teil an Trivialromane erinnernde Rollenprosa, die wir über knapp 500 Seiten gelesen haben, soll, so suggeriert es die Auflösung, auch genau das gewesen sein. Ein Trivialroman. Das allerdings ändert nichts daran, dass man, um das zu erfahren, diesen Schmonzes, um den Autor selbst zu zitieren, erst einmal durchlesen muss. Diese Mischung aus Pathos, Größenwahn und banalen Lebensweisheiten. Eine lange Nase hat Kaiser uns am Ende gedreht. Er dürfte daran mehr Freude gehabt haben als seine Leser.
Christoph Schröder über Gunnar Kaisers Roman Unter der Haut, 518 Seiten, erschienen im Berlin Verlag. Im SWR2 Lesenswert Magazin haben wir heute außerdem vorgestellt Lincoln im Bardo von George Saunders, Luchterhand. Auf Immer verbunden von Domenico Stanone, Deutsche Verlagsanstalt. Elternteile von Monika Isaacs-Düren, Eichborn Verlag und Anderswo von Verena Lüken, Kiepenheuer und Witsch. Alle Beiträge können Sie auch im Netz nochmal nachhören und nachlesen unter swr2.de. Nach den Nachrichten geht es um 18.20 Uhr weiter mit dem Hörspiel am Sonntag. Diesmal ein Hörstück von Ingo Schulze mit dem schönen langen Titel »Die Abflussrohre spuckten ihre Eisblöcke wie abgelutschte Bonbons auf den Gehsteig. Variationen über die Zeit«. Und das war das SWR2 Lesenswert Magazin. Die Musik kam heute von der polnischen Jazzgitarristin Kinga Gwik. Dream heißt das Album. Am Mikrofon war Anja Höfer.